Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer,
dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem
von Marlies Janke
und Heidrun Westen. Mit dem Ziel, Startup-Gründerinnen sichtbarer zu machen und ihren Zugang zu InvestorInnen zu verbessern, hat das Hamburg Investors Network der Hamburgischen Investitions- und Förderbank 2021 im Auftrag der Stadt mit dem Female Startup Aperitivo einen mittlerweile bundesweiten Pitch-Contest für Female Founders ins Leben gerufen. Für die nächsten Halbfinale können Gründerinnen sich in 10 deutschen Städten bewerben. Alle Infos und Termine findet ihr auf den Seiten des Hamburg Investors Network bei Eventbrite, LinkedIn und auf der Website. Das große Deutschlandfinale mit den 10 besten Female Teams findet am 6.6. wie immer im Knust Hamburg statt. Wir freuen uns sehr, dass heute eine der ganz wenigen Gründerinnen bei uns ist, die es geschafft haben, im schwierigen Jahr 2023 so richtig FOMO, also Fear of Missing Out, auszulösen. Und, Zitat, die womöglich leichteste Finanzierungsrunde im HR-Tech ohne Pitch-Deck auf die Beine zu stellen. Herzlich willkommen, Dr. Annika von Mutius von Ampion.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja.
Wir freuen uns auch riesig, liebe Annika. Ich habe gehört, es war gar nicht so weit bis zum Büro hierher, ins Hastings-Studio. Sehr cool. Erzähl uns doch bitte gleich zum Anfang mal in einem Satz, was ist eure Mission?
Wir machen eine individuelle Jobsuche nach persönlichen Präferenzen für jedermann zugänglich.
Mhm, danke.
Ihr tickt ja wirklich sehr viele Boxen, die VCs wichtig sind. Deine Mitgründerin und du, ihr habt beide an der deutschen Startup-Schmiede WHU studiert und promoviert. Erzähl doch mal, was die WHU so ausmacht aus deiner Sicht.
Genau, wir haben uns dort kennengelernt. Das war eine schöne Zeit. Ich muss sagen, die WHU hat natürlich vor allen Dingen den Vorteil, dass wir da ein sehr, sehr starkes Netzwerk haben, auch bis heute. Ja? Also letzten Endes ist es ein Betriebswirtschaftsstudium. Ich habe viel Economics gemacht, also viel in die VWL-Richtung. Larissa hat ein bisschen mehr Betriebswirtschaft gemacht. Aber vor allen Dingen wissen wir bis heute wahnsinnig zu schätzen, dass eigentlich egal, wem wir schreiben aus dem Alumni-Netzwerk, auch wenn wir die Menschen wirklich noch nie kannten oder gesehen haben, also im Prinzip 98% derer antworten uns immer. Und das ist ein total schönes Zusammengehörigkeitsgefühl, über das ich sehr dankbar bin.
Klasse. Also würdest du anderen Gründerinnen die WHU auch empfehlen als Studienort?
Ja, also Fallender ist natürlich höchst attraktiv.
Ja, na gut, das natürlich eher nicht.
Also damit muss man sich ein kleines bisschen arrangieren, aber ansonsten auf jeden Fall, ja.
Okay. Und wie war das Studium so?
Ja,
also Netzwerk super, Ort nicht so mega.
Auch das Mittelrheinteil ist eigentlich sehr hübsch, ja. Das muss man sagen, wir haben guten
Wein. Wenig Party wahrscheinlich, ne?
Aber nein, es war eine sehr, sehr gute Studienzeit. Ich meine, letzten Endes, man hat auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit in Fallender verbracht. Es waren immer viele Auslandsaufenthalte damit verbunden. Ich habe eine Zeit in Addis verbracht, eine Zeit in Boston, eine Zeit in Paris. Und das war eigentlich auch ein sehr schönes Miteinander, weil an der WHU, was da anders ist, man ist im Prinzip in Jahrgängen. Das heißt, man startet in einem Jahrgang und hört in einem Jahrgang gemeinsam auf. Mhm. Und das führt natürlich zu einem sehr schönen Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir eigentlich, glaube ich, auch Larissa sehr genossen haben in unseren jeweiligen Jahrgängen.
Und so zum Thema Startup, also ich bin jetzt gerade eingeladen worden oder angefragt worden, ob ich als Mentorin bei einer WHU, bei so einem Startup-Programm mich engagieren möchte. Macht die WHU viel in dem Bereich?
Ja, total. Es gibt auch das ganze Entrepreneurship Center, die sich mit verschiedenen Coachings da engagieren, junge Gründer fördern. Tatsächlich, ich wurde da gerade auch angefragt.
Okay.
Vor ein paar Tagen.
Ja, weil es sind jetzt bis jetzt nur Männer, ne?
Genau, ja, ja. Und die sind auch wahnsinnig unterstützend. Also wenn ich auch zurückdenke an unsere Anfangszeit, wir hatten da immer einen sehr engen Austausch über Empfehlungen zu Investoren, Intros, die gemacht wurden. Das war eigentlich immer auf sehr kurzen, unkomplizierten Wegen der Fall. Ja.
Das klingt doch schon ziemlich gut.
Mhm. Ja, tolle Bank, ne, fürs Unternehmertum. Du kommst, hast du uns im Vorgespräch schon erzählt, aus einer Unternehmerfamilie. Was hat dir das mitgegeben auf deinem Weg oder hat es dir vielleicht am Weg gestanden?
Gute Frage. Also das ist für mich heute, ich glaube, für mich ist es sehr natürlich, dass man ein Unternehmen gründet, dass man Unternehmer ist oder Unternehmerin ist. Für mich ist daran besonders nett und immer auch wieder aufweckend irgendwie, dass ich auch mit meinem Vater darüber sprechen kann.
Oh, schön.
Und wir aber super unterschiedlich sind. Ja, er ist super traditionell, ein langsam wachsendes Unternehmen. Dagegen sind wir einfach völlig anders. Ja, er produziert wirklich, also Drahtverarbeitung. Wir machen KI im Recruiting. Das ist ist ja was völlig anderes. Aber gleichzeitig lerne ich so, so viel von ihm. Und wir haben dann sehr, sehr netten, sehr regelmäßigen Austausch. Und das weiß ich sehr zu schätzen, ganz persönlich.
Mhm. Toll.
So, es gibt jetzt was, was uns nicht so besonders überrascht und was bei dir auch im Jahr 2023 wirklich special war. Du bist in dem Teil des Jahres, wo du noch unter 30 warst, unter die Forbes 30 unter 30, gewählt worden oder gekürt worden. Und nachdem du 30 geworden bist, bist du dann aufgestiegen in die Capital 40 Under 40. Wie kam es dazu?
Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie die Nominierung für diese Forbes-Liste passiert ist. Das weiß ich bis heute nicht. Ich habe einfach eine Mail bekommen und das war auch tatsächlich ganz witzig, weil das war eine Mail, in der auch stand, this is not a pishing email oder sowas. Ja. Das war total witzig und die war völlig ohne Formatierung. Total witzig. Ich hätte die fast gelöscht.
Ja, lustig, ja.
Und ich weiß auch bis heute nicht, wie das dazu kam und musste dann meine Angaben machen und so weiter und auch ein paar Referenzen nennen. Und das war eine total spannende Runde, weil danach auch tatsächlich Forbes selbst nach Botswana eingeladen hat.
Wow,
wir dort dann auch die anderen Forbes-Listmakers kennengelernt haben aus Amerika, weil meine Liste war die Europaliste und dann gab es ja noch die Amerika-Liste, die Afrika-Liste und so weiter. Und das war natürlich total spannend, da so ein internationales Netzwerk an Gründern und Gründerinnen.
Also da so unprätentiöse Mails nicht weglöschen, sondern.
Genau, mein Tipp hier an der Stelle. Ja. Genau hinschauen. Nein, aber so kam das. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, woher es kam.
Und Kapital?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber es läuft auch über Empfehlungen. Und
okay,
ich glaube, da gab es auch einige sehr nette Menschen, die entsprechend empfohlen haben.
Was genau. Überhaupt nicht wundert, weil du einfach so ein mitreißender, herzlicher Mensch bist. Ich glaube, dich empfiehlt man einfach total gerne. Und dann hast du auch noch was im Kopf. Ich glaube, das ist dann so ein No-Brainer.
Ja, genau. Das wollte ich auch sagen. Du bist nach dem abgeschlossenen Studium dann in die USA gegangen. Du wolltest promovieren und hast dort gearbeitet. Wie war das? Nach San Francisco, soweit ich mich erinnere.
Genau, also ich bin schon in meinem Studium in der Masterarbeit immer mehr so ein bisschen in den mathematischen Bereich abgeschmiert, kann man so sagen. Und als ich dann meine Masterarbeit in Spieltheorie gemacht habe, hat dann mein Doktorvater gesagt, möchtest du nicht eine Doktorarbeit in der Mathematik machen? Er ist selbst Mathematiker. Hatte ich so überlegt, weil eigentlich hat mir das Freude bereitet. Also ich mochte schon immer vieles an der Mathematik. Die hat ja sehr viel Eleganz so in sich. Aber Mathematik selbst ist natürlich sehr abstrakt und auch letzten Endes ein bisschen einsam, wenn man darin forscht. Und ich habe damals dann auch mein Praktikum im Master in einem Robotics-Unternehmen im Silicon Valley gemacht. Und die haben mir ein Angebot zum Festeinstieg gemacht. Und ich bin ehrlich gesagt einfach da geblieben. Das war so eine ganz kurze Überlegung. Und wollte aber sehr gerne auch die Promotion wahrnehmen. Und so bin ich dann zu der wunderschönen Lösung gekommen, dass man ja auch beides machen kann. Und so habe ich dann promoviert, habe gleichzeitig, und das war das Schöne daran, auch die Daten des Unternehmens nutzen können, um dann wieder diese mathematischen Optimierungsverfahren letzten Endes validieren zu können. Also das ist im weitesten Sinne, ist das, was man jetzt unter Predictive KI-Systemen versteht. Und und das war für mich eine total aufregende Zeit, weil es war zum einen natürlich die Forschung, die mir durchaus Freude bereitet hat, die Mathematik, die ich sehr mochte, aber zum anderen natürlich auch diese verrückte Startup-Welt im Silicon Valley, die mir vorher völlig unbekannt war. Ja? Also das war für mich total aufregend und hat zum damaligen Zeitpunkt mich auch völlig überwältigt und ich habe sehr genossen.
Mhm. Und dein Doktorvater hat es mitgebracht von der WHU?
Genau, ganz genau.
Und du konntest dann dort, du warst 3 Jahre dort und
sogar insgesamt, also ich habe insgesamt 4 Jahre dort gearbeitet, war aber nicht die ganze Zeit immer dort vor Ort. Es war auch manchmal so ein Hin und Her, also weil letzten Endes, man musste ja beidem irgendwie gerecht werden.
Toll, und das war dann eine super Startbasis, um Robotics zu verstehen und daraus sich weiterzuentwickeln, ne?
Genau, es waren im Prinzip Individualisierungsmodelle, also auch Modelle, die wir jetzt abstrakt gesehen auch in unserem jetzigen Produkt einsetzen können.
Ja. Mega.
Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil mein Sohn studiert auch Economics and Finance und ist eigentlich wirklich Mathe begabt und der ächzt so. Also was ist ächzt, aber der muss sich wirklich nochmal reinhängen, um dieses Mathezeugs sich drauf zu schaffen. Und ich kann insofern ganz gut verstehen, dass man, also es macht ihm auch Spaß, dass man aus dem Economics-Studium dann zu einer Mathe-Doktorarbeit kommt, weil, also wenn ich mir die Formeln an oder Sachen angucke, die er da macht, dann denke ich so, mein Gott, also ein Glück war das bei mir noch nicht so. Also Hut ab, echt.
Ja, das Schöne auch also an der Mathematik ist immer wieder, dass die Einfachheit da ja die Eleganz ausmacht. Und das ist besonders schön.
Ja, also je nachdem, wie das eine Gehirn so gewickelt ist. Ne? Ich glaube, es gibt jetzt wahrscheinlich so einige Hörerinnen, die nicht so zustimmen würden zu der Einfachheit. Aber es ist wahrscheinlich einfach eine Frage dessen, wie intensiv man sich so damit beschäftigt und irgendwie, wie gesagt, wo das Talent so liegt. Also du hast im Valley so ein bisschen Startup-Luft geschnuppert oder einiges. Und 2022 habt ihr Ampion gegründet. Deine Co-Founderin und du. Und jetzt sind wir natürlich total gespannt, wie habt ihr euch gefunden? Also abgesehen davon, dass ihr an der gleichen Uni studiert habt. Und wie ist die Startup-Idee entstanden?
Also tatsächlich kannten wir uns aus Uni-Zeiten überhaupt nicht. Sehr, sehr flüchtig, weil wir waren auch überhaupt keine überschneidende Zeit an der WHU.
Ja.
Und wir kannten uns aber flüchtig von verschiedenen Konferenzen, weil wir beide aus einem Familienunternehmen kamen und uns da immer mal wieder gesehen hatten. Und wir fanden uns schon immer sehr sympathisch, ja. Also das möchte ich schon betonen, aber wir waren jetzt nicht befreundet oder so. Und als Larissa dann ihre Promotion verteidigte, ich habe damals noch in Amerika gearbeitet, habe ich ihr darauf einfach geantwortet und gratuliert. Und dann fingen wir so an zu schreiben, haben Handynummern ausgetauscht, fingen dann an zu telefonieren. Und als ich dann wieder zurück war, um meine Promotion fertig zu machen, sagte sie zu mir, weil sie ist eigentlich Südtirolerin, lebt aber schon lange hier in Berlin, und sagte dann zu mir, weil ich damals ein Jahr in Salzburg lebte, und dann sagte sie zu mir, willst du nicht übers Wochenende zu mir kommen? Das war wie so ein Blind Date jetzt. Ja. Und dann war ich bei ihr in Südtirol und wir verstanden uns so gut und wir haben über so viele spannende Themen gesprochen. Damals war es tatsächlich dieser Kulturaspekt, über den sie auch promoviert hatte. Wie können wir den quantifizieren? Wie können wir den auch productizen letzten Endes?
Unternehmenskultur, ne?
Genau. Und so sind wir dann zu diesem Thema gekommen. Also wir haben uns natürlich auch in unserer Geschäftsidee total weiterentwickelt zu dem, was es jetzt ist. Aber letzten Endes haben wir uns dann beide eine Woche Zeit gegeben, um uns zu entscheiden, ob wir zusammen starten wollen. Und haben uns dann sonntags um 15 Uhr angerufen und haben beide Ja gesagt. Und dann bin ich sofort nach Berlin umgezogen.
Cool.
Und so ist es gekommen. Das ist jetzt 2 Jahre her. Wir hatten gerade zweiten Geburtstag.
Hey, Glückwunsch.
Ja.
Und ihr habt dann wann das Produkt auf den Markt gebracht? Das muss ja relativ schnell gegangen sein. Also eine Woche Bedenkfrist finde ich auch schon knapp, ehrlich gesagt. Und wie ging es dann weiter?
Ja, wir haben dann tatsächlich das erste Jahr, also 2022, tatsächlich sehr viel in Produktentwicklung investiert. Wir hatten natürlich auch insofern den Vorteil, dass wir sowohl in den Modellen als auch in den Daten recht viel auch aus den Promotionen mitnehmen konnten. Also da hatten wir einfach auch einen Vorsprung. Auch bis heute haben wir in den Daten dann einen guten Vorsprung. Und dann sind wir Ende 2022 mit dem Produkt an den Markt gegangen, haben auch dann im Prinzip begonnen zu verkaufen und dann ging es los.
Ja. Und was war die erste Version?
Ja, das war mit Bubble. Das haben wir so mit so einem Low-Code-Tool gemacht. Das war auch eine gute Sache. Ging flott, super schnell. Kann man mit wenig Arbeit implementieren. Gutes Backend ist nochmal eine andere Sache. Aber das war eigentlich recht unkompliziert, kann ich jedem empfehlen.
Und was ich wissen wollte, was war denn das Produkt dann?
Achso, genau. Es war ein Kulturmatching. Also damals, weil das ist unsere Kernkompetenz, Quantifizierung von Werten. Letzten Endes die Jobentscheidung auch nicht nur von Hardfacts, sondern auch von Softfacts abhängig zu machen. Deswegen, wir sind in einem reinen Kulturmatching gestartet.
Kommen wir später nochmal zu, Geschäftsmodell und so.
Gerne.
Was mich jetzt total was mich jetzt total interessiert, ist eure Wahnsinnsfinanzierungsjourney. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich so ein bisschen daran teilnehmen darf. Wie ist es euch gelungen, dass die VCs euch quasi die Türen einrannten?
Also das war natürlich auch jetzt nicht von Anfang an so, ja. Also als wir gründeten 2022, ich weiß, wir hatten eigentlich gar nichts, ja. Also das war auch, wir hatten im Prinzip auch kein Geld und sowas und die erste Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen haben wir dann im Juni gemacht, eine Pre-Seed-Runde in unserem ersten Gründungsjahr mit Redstone hier aus Berlin und Basinghall aus London. Und wir haben das so gemacht, dass wir eigentlich im ersten Schritt überlegt haben, wer ist für unser Produkt relevant. Also wir sind gar nicht im ersten Schritt auf VCs gegangen. Wir haben geschaut, welche Business Angels sind wichtig. Ja, sowas wie Personio und so ist natürlich wahnsinnig wichtig, irgendwie mit an Bord zu haben.
Wissen jetzt wahrscheinlich die Leute immer nicht, wer schon bei euch investiert ist als Angel. Magst du da noch einen Namen nennen?
Ach, das sind wirklich eine große Runde. Es sind sicher 20 Personen insgesamt.
Vergiss ja für HR relevante Namen vielleicht.
Genau, der Olli von Personio ist ein großartiger Typ. Die Anna Kaiser von Tandem. Malloy, aber auch die Constanze Buchheim von iPotential. Es ist wirklich eine Runde von aus Joblift. Also wir haben geschaut, wirklich, wer ist in Deutschland relevant in der HR-Szene und wen sprechen wir da an? Und sind auch sehr gezielt vorgegangen, was Intros betrifft, aber manchmal auch ganz kalt über LinkedIn. Ja, also einfach die
mit einer Wahnsinnserfolgsquote offensichtlich.
Total. Also weil die Menschen, also wenn man nett ist und wenn man respektvoll ist und höflich und vielleicht auch mal bereit ist, 2-3 Mal zu erinnern, dann die antworten.
Klar.
Und genau, und so sind wir dann vorgegangen, haben geschaut, dass die Menschen irgendwie die Ahnung haben, an uns glauben und sind damit dann im Prinzip zu dem einen oder anderen VC gegangen. Wir hatten allerdings gar nicht so konkret VC geplant, auch in der Pre-Seed-Runde hatten wir das nicht so ganz klar forciert. Hatten dann den Samuli Siren von Redstone, den Gründer, über einen gemeinsamen PR-Beitrag kennengelernt. Das war total witzig. Und so kam das dann zustande. Ja, und dann, gut, wenn man ein Lead hat, dann ist es ja eh alles ein bisschen einfacher. Genau.
Genau, also ich glaube, der Fonds, bei dem ich auch investiert bin, worüber ich bei euch sozusagen ein bisschen teilhaben darf, ist Camry. Wie war es denn mit denen, als ihr die angesprochen habt? Zuerst. Jetzt sind sie ja sehr begeistert.
Das war dann. Genau, also Cavalry kam dann ja erst ein Jahr später. Das war dann ja unsere Seed-Runde jetzt gerade über 6 Millionen. Und das war ein bisschen ein anderer Prozess, weil man muss sagen, da waren wir überhaupt nicht im Fundraising. Also wir hatten noch, ich glaube, 20 Monate Runway. Es war eigentlich für uns noch gar kein Thema. Und ich weiß, dass ich hatte die Eva Stark, die ja wirklich eine ganz großartige ist.
Wundervolle Frau.
Mal bei einem Event kennengelernt, Anfang letzten Jahres. Und wir haben uns total gut verstanden. Und parallel dazu muss ich aber auch sagen, hatte ich mit recht vielen Fonds auch immer mal wieder, was heißt recht vielen, so 4-5 Fonds, immer wieder regelmäßig gesprochen, auch angelsächsischen Fonds. Mhm. Und so kam dann, glaube ich, zustande, dass Cavalry von uns dann hörte. Und sie uns dann auch kontaktiert haben. Also die haben offenbar den Dealflow sehr, sehr gut vor Augen. Die machen da einfach einen guten Job. Und wir waren überhaupt nicht im Fundraising-Modus, aber wir haben uns dann unterhalten, damals mit Stefan und auch zwei seiner wunderbaren Kollegen. Und ich erinnere mich genau an das Gespräch. Es war so sympathisch und ich weiß noch, der Stefan war so unternehmerisch und das war auch, man merkt das ja auch schnell, ob ein VC gute Fragen stellt. Total, ja. Und der Stefan hat irgendwie direkt alles verstanden. Ich hatte auch das Gefühl, er hat direkt unsere Schwächen sehr flott verstanden und dann haben wir so überlegt und dann schrieben sie so, danach wollen wir nicht tiefer in das Thema einsteigen und für uns war es so ein bisschen, es ist ja auch immer ein Time-Invest, ja. Willst du jetzt mit VCs sprechen, weil eigentlich das ist kein operatives Geschäft, ja. Und wir haben dann überlegt und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, weil man muss auch sagen, es war ein gutes Timing. Also das war so, dass gerade zu dem Zeitpunkt, als Cavalry uns kontaktierte, wir die ersten Upsellings hatten von Kunden. Also wir haben gesehen, das Produkt funktioniert, wir haben zufriedene Kunden, große Modelle und so weiter. Und wir dachten, Mensch, wenn jetzt mehr Geld da ist, können wir natürlich auch mehr Gas geben. Und so kam dieser ganze Prozess und dann haben wir gesagt, komm, wir steigen tiefer ein. Und dann ging das doch erstaunlich flott.
Ja. Ich weiß noch, als wir uns dann kennengelernt haben, davor war es so gehypt, wir haben gerade ein ganz tolles Investment gemacht.
Beim Portfoliotag war das.
Ja, genau.
Ja. Ja, sehr beeindruckend. Jetzt neben allen VCs frage ich mich natürlich, habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt auch staatliche Förderung bekommen oder war das dann gar kein Thema mehr?
Ja, wir haben alles gemacht.
Alles.
Also wir haben mit im ganz Kleinen gestartet mit diesem Exist-Programm. Mhm. Ja, das ist ja auch eine super Sache, wenn man im Prinzip nichts in dem Sinne hat am Anfang und dann bekommst du ja vom Staat, da hat übrigens auch die WHU sehr nett und die RWTH Aachen hat da sehr nett unterstützt. Ja. Das war eine gute Sache und darüber hinaus gibt es aber auch je nach Bundesland ja dann auch verschiedene staatliche Förderprogramme. Wir machen das mit der IBB, hier mit der Investitionsbank Berlin, das Profit-Programm, bei dem auch nochmal bis zu 2 Millionen ausgezahlt werden, zu ungefähr 1/3 Zuschüssen und zu 2/3 Debt. Aber sehr, sehr gut verzinst, ja, im Vergleich zu Venture Debt ist das, ich glaube, mit 4,5% verzinst.
Müsst ihr da bürgen? Persönlich?
Nee, okay. Wenn du die gleiche Summe nochmal in Equity spiegeln kannst. Mhm. Ja, genau.
So, jetzt kann ich langsam nicht mehr mitrechnen. Wie viel habt ihr jetzt insgesamt eingesammelt?
Also tatsächlich sind knapp 9 Millionen US-Dollar ungefähr.
Wow.
Genau.
Okay, jetzt haben wir viel über Finanzierung und Hintergrund und tolle Aufenthalte im Valley gehört. und sind gespannt zu erfahren, was ihr denn jetzt so genau macht. So ein bisschen hast du es schon angesprochen, da habe ich dich vorhin so ein bisschen kurz blockiert. Welche Probleme eurer Kunden löst ihr?
Also im Prinzip, wir automatisieren Headhunting-Prozesse, kann man im weitesten Sinne so sagen. Das heißt, wir quantifizieren alles, was auch ein manueller Headhunter tun würde, idealerweise. Ja. Also, kann man sich ja auch hinterfragen. Aber auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Denn letzten Endes ist es ja so, dass der Recruiting-Markt ist riesig. Es ist auch bei vielen sicher ein großer Painpoint, da muss man gar nicht drüber sprechen. Aber letzten Endes geht es darum, die Bedürfnisse der Bewerber zu verstehen und zu verstehen, wonach entscheiden Bewerber, welcher Job passt, wie können wir Retention optimieren. Und letzten Endes sind die Top 5 Zufriedenheitsfaktoren im Job rein wertebasiert, kulturbasiert. Und das ist kein Thema, was zwangsläufig von den großen Jobportalen wiedergespiegelt wird. Ja, also wenn ich jetzt auf einem großen Portal eine Stelle als Kundenberater in Berlin suche, finde ich 7000 Anzeigen. Mhm. Aber im Prinzip sehe ich nichts außer vielleicht dem Logo und noch der Jobbeschreibung. Und das ist natürlich deprimierend. Und ehrlich gesagt hat es auch keiner mehr der Bewerber, der qualifizierten Bewerber nötig, genauso Jobs zu suchen. Und was wir tun, ist, wir individualisieren so viel wie möglich im ganzen Prozess und ermöglichen eine Jobsuche, die sich komplett an den Bedürfnissen der Bewerber orientiert. Mhm. Und das ist, was wir stark können.
Passt natürlich ganz gut in den aktuellen Markt.
Ja.
Absolut.
Ja.
Und es ist schon sehr qualitativ. Das ist ja auch richtig. Ja. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit die Menschen im Büro verbringen.
Ja.
Ganz schön, wenn man dann in einem Umfeld ist, wo man sich auch wohlfühlt.
Ja, genau. Am Ende geht es darum, die Retention zu optimieren, sich wohlzufühlen und dort hoffentlich so lange wie möglich zu bleiben.
Ja, hochrelevant für Arbeitgeber, riesen Painpoint. Und ich glaube auch, dass Kultur sehr, sehr wichtig ist. Dann habe ich mir natürlich eure Seite angeguckt und habe mal so getan, als wenn ich einen Job suche und habe euren Kulturcheck mitgemacht. Ja. Das fand ich nämlich sehr spannend, wie ihr da rangeht, um herauszubekommen, wie kann man so eine Kultur klassifizieren. Bei mir kam Leuchtturm raus. Ich wollte so gerne Van sein, aber
dann kannst du mal bei uns arbeiten. Wir sind auch Leuchtturm.
Wie nett. Also soweit verstanden. Dann ist da natürlich eine Matching-Logik hinter. Eure Kunden, die also Jobs vergeben, sind per Abo-Modell bei euch Kunde und ihr matcht.
Genau.
Welche Rolle spielt KI dabei?
Auf vielerlei Ebenen. Also KI-Systeme, also es gibt ja sozusagen nicht nur die eine KI, es sind ja immer unterschiedliche Systeme, die da zusammenwirken. Also wir nutzen unterschiedliche Arten von KI-Systemen, Predictive-Systeme, Generative-Systeme, bei uns konkret zum Beispiel aber auch sowas wie Variational Autoencoder. Und das kannst du dir konkret so vorstellen, wir wollen ja jedem ein maximal individuelles Erlebnis ermöglichen. Also jetzt dir zum Beispiel ein anderes als dir.
Potenziellen Arbeitnehmer. Ne?
Genau, also genau. Das bedeutet, wenn du dir ein klassisches Headhunting-Interview vorstellst, das hat mathematisch betrachtet, aus der Sicht sehe ich das ja, mehr als 100 Millionen verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. Theoretisch sogar ein paar mehr, aber 100 klingt immer so.
Oh mon Dieu.
Und wir reduzieren das auf ein Minimum von 8 bis 12 Fragen unter vollständiger Reduktion der Fragen, weil wir wollen ja jetzt nicht mehr Fragen stellen als nötig. Umgekehrt, wenn wir aber auch merken, dem Gegenüber macht es Spaß, die Fragen zu beantworten, dann können wir natürlich auch mehr stellen. Mhm. Aber auch unter vollständiger Individualisierung der Fragen, weil jeder hat ja auch eine andere Art von Formulierung, die einem gefällt. Und unter der Prämisse setzen wir unterschiedliche KI-Systeme ein, die dann am Ende ein funktionales Produkt machen. Weil letzten Endes, man kann natürlich total komplexe Systeme einsetzen, aber am Ende geht es ja auch um die Sinnhaftigkeit. Ne?
Total.
Und das ist wichtig.
Bringt nichts, nur einen KI-Stempel drauf zu machen.
Mhm. Aber von der Logik her, also als Arbeitnehmer habe ich eine bestimmte Kultur, die ich suche. Und der Arbeitgeber wird genauso geclustert oder genauso entwickelt, welche Kultur hat er und so kommt das Matching zustande, jetzt mal für Nicht-Mathematiker
übersetzen. Ganz genau. Okay. Also wir starten auch eine Zusammenarbeit mit den Kunden, also mit der Unternehmensseite, immer mit der Kulturanalyse. Das ist wichtig, ja. Und das ist auch ein total schönes Gefühl, weil was passiert ist, dass dann natürlich alle Mitarbeiter der Kunden uns auch kennen, ja. Also die sind dann natürlich total direkt auch begeistert und enthusiastisch darüber, dass sie natürlich Einfluss darauf nehmen können, ihre zukünftigen Kollegen mit auszusuchen. Mhm. Deswegen sind wir bei den Betriebsräten auch besonders beliebt.
Cool.
Und das ist cool, ja. Und das sehen wir auch, selbst wenn wir auch mal Kunden besuchen zu Vorträgen oder sowas, in der Regel jeder der Mitarbeiter kennt uns. Mhm. Und das ist ja ungewöhnlich, weil sonst kennen ja Mitarbeiter nicht die Recruiting-Tools, ja.
Und sag mal, habt ihr gewisse Größenordnungen, ab denen ihr einsteigt bei Unternehmen? Weil mir fallen jetzt gerade so 2, 3 von meinen Beratungskunden ein, die eigentlich auch total gute Anwendungsbeispiele wären.
Also wir haben wirklich Unternehmenskunden in jeder Größe. Also ich glaube, der kleinste Kunde hat 30 Mitarbeiter, okay. Der größte 200.000 ungefähr.
Ja, das wäre so 500, 600 Mitarbeiter. Das ist ja dann wahrscheinlich ein ganz guter.
Und genau, also Mittelstand machen wir sehr, sehr gerne. Ja. Für uns ist das Allerwichtigste, dass der Ansprechpartner intern kompetent ist, weil wir liefern die Kandidaten normalerweise in so 2 bis 3 Tagen, 48 bis 72 Stunden.
Ihr liefert die Kandidaten.
Und okay. Das Problem ist halt, wenn dann das Gegenüber nicht antwortet, dann beeinflusst das unsere Time to Hire natürlich negativ. Ja. Insofern, wir brauchen kompetente HR-Abteilungen.
Alles klar. Also das besprechen wir dann nochmal außerhalb des Podcasts more in detail. Eure operative Entwicklung ist beeindruckend. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Teil des FOMO-Auslösers. Fasst doch mal kurz euren Weg in den letzten 2 Jahren zusammen. Wie seid ihr gewachsen?
Ja, also Larissa und ich sind natürlich zu zweit gestartet und haben natürlich beide alles gemacht. Und dann kam unser erster Kollege eigentlich parallel zur Pre-Seed-Finanzierungsrunde. Mhm. Das war David. Und David ist einfach bis heute ein wirklich toller Typ. Also der hat bei uns Marketing gemacht und macht immer noch Marketing. Und dann haben wir angefangen einzustellen. Und wir hatten unser erstes Büro, das war so ein ganz kleiner Raum, aber witzigerweise in sehr berühmter Nachbarschaft. Die Frau Merkel wohnte über uns, wir waren total gut bewacht. Ja. Das war total witzig. Und wir hatten einen Raum damals, mehr konnten wir uns dann damals auch gar nicht leisten. Und parallel zur Finanzierungsrunde konnten wir dann aber das gesamte Office übernehmen. So.
Ja,
und
cool.
Dann wuchsen wir und wurden größer und auf einmal waren wir dann irgendwie so um die 20 Personen, glaube ich, ein Jahr später. Und dann wurde das alles zu eng, also wir hatten alle keinen Platz mehr, wir saßen nur noch auf dem Boden und das war irgendwie alles total chaotisch. Und genau zu dem Zeitpunkt, als dann Cavalry den Deal mit uns gemacht hat, hatte dann unser anderer Lead VC aus dem letzten Jahr dann auch sein Office ein bisschen geteilt und wir sind in ein größeres Office umgezogen. Und das waren irgendwie ganz viele auch personelle Entwicklungen und das ist natürlich für uns jetzt auch eine große Umstrukturierung von Unternehmen, die eine große Herausforderung jetzt auch gerade ist.
Ja, wobei du aber, also vielleicht jetzt nochmal vom Wachstum operativ her, ne? Ihr hattet ja, glaube ich, relativ am Anfang mal so einen ziemlichen Run und ziemlich viele Kunden in kurzer Zeit gewonnen, ist das richtig?
Ja, also wir haben sehr früh auch entsprechend verkauft. Mhm. Und ich glaube, das war auch gut so, weil wir natürlich dann auch sehr, sehr viel gelernt haben von den Kunden. Mhm. Wir haben es geschafft, extrem wenig Kunden zu verlieren. Das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Anzahl.
Woran machst du es fest oder was glaubst du, woran liegt das, dass ihr so wenig Kunden verloren habt? Und vielleicht kannst du dann auch gleich nochmal sagen, wie habt ihr sie denn gewonnen? Denn wir wollen ja Nutzwert schaffen für Gründerinnen, die noch nicht ganz so weit sind wie ihr.
Also wir haben sehr schnell, also was Larissa und ich nicht gemacht haben, ist viel Ideation-Phase zu verbringen.
Ja.
Das, auch weil uns das beiden gar nicht lag. Mhm. Wir haben uns nicht gut damit gefühlt, so viel zu überlegen und jetzt so, wie machen wir das am besten? Ja. Wir haben es sehr, sehr schnell verkauft gemacht, weil letzten Endes auch Feedback ist so eine Sache, wenn du dann die Leute nach Feedback fragst, jeder sagt super toll, ja, jeder sagt super Kultur und ist wichtig. Mhm. Aber wenn du dann fragst, bezahlst du dafür? Das ist eine ganz andere Situation. Genau. Das haben wir sehr schnell gemacht und wie haben wir die Kunden nicht verloren? Also wir haben uns sehr intensiv mit denen auseinandergesetzt, mit allen. Mhm. Wir haben sehr konkret früh auch in Customer Success investiert, wirklich zu verstehen, was macht diesen Kunden jetzt zufrieden und glücklich? Was ist das ICP? Das haben wir sehr, sehr früh gemacht. Und konkret.
Sag nochmal kurz, was ICP ist für die, die es vielleicht nicht wissen.
Ja, es ist das sozusagen der ideale Kunde, das Ideal Customer Profile. Und genau, und das muss man verstehen und das kann man auch sich nicht, ich denke da, das ist sehr schwierig, das im Voraus so irgendwie mit verschiedenen Analysen zu estimaten. Ja, ich glaube, man muss es machen, man muss versuchen, den Kunden zu bedienen und dann wird man sehen, wer funktioniert nicht. Mhm. Ja.
Und so Go-to-Market nochmal, wie habt ihr denn eure ersten Kunden identifiziert und angesprochen? Kam das auch über das WHU-Netzwerk oder wie, oder über euer unternehmerischen Background oder habt ihr einfach gegoogelt oder wie ging das?
Also wir haben uns recht flott professionalisiert im Vertrieb, weil B2B-Vertrieb ist ja auch eine tolle Sache. Also ich bin ein großer Fan. Und ich muss auch sagen, einer, der uns da sehr unterstützt, ist der Olli, der ja VP Sales von Personio ist. Mhm. von dem ich einfach unfassbar viel gelernt habe. Mhm. Also Vertrieb ist ja eine Sache, also du hast Outbound-Kanäle, du hast Inbound-Kanäle. Wir machen beides viel, wir machen viel Pressearbeit. Somit kriegen wir wahnsinnig viele, auch von DAX-Konzernen gerade. Letzte Woche kam wieder eine Inbound-Anfrage. Sie hätten nur Innovation und Recruiting gegoogelt und deswegen möchten sie jetzt mal einen Piloten mit uns starten. Ist natürlich der Wahnsinn, so ein Prozess. Aber gleichzeitig auch klassische Outbound-Kanäle bedeutet Cold-E-Mail-Outreach, bedeutet Cold-Calling, funktioniert nach wie vor wahnsinnig gut. Mhm. Aber auch da natürlich immer datengetrieben zu arbeiten, ist für uns wahnsinnig wertvoll. Das bedeutet, wie gut konvertieren Kunden hinten raus in den Cold-E-Mail-Outreaches, im Cold-Calling, muss immer beeinflussen die Lead-Generierung am Anfang des Prozesses. Weil wir müssen ja lernen, wir müssen nicht mit jedem einzelnen Anruf, den wir machen, jeder Conversion am Ende des Prozesses lernen, wie gut wir wieder die Lead-Generierung, die Lead-Listen für SDRs entsprechend verändern können. Und das ist wichtig. Ja. Und das haben wir von Anfang an, damit sind wir sehr früh professionell gestartet.
Und ihr hattet natürlich ein gutes Timing, glaube ich. Der Markt war auch ganz offen für euren Service.
Beeindruckend. Also die Kundenseite finde ich total beeindruckend. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist das kostbare Gut Bewerber. Also wie habt ihr denn geschafft, dass ihr relevante Bewerber bekommt? Abgesehen von einer tollen Gamification, um erstmal den Kulturcheck zu machen.
Also das ist schon in sich selbst ein großer Mehrwert. Also wir testen natürlich auch selbst viel und lernen selbst viel. Und wir sehen, dass wenn wir im Vergleich Stellenausschreibungen schalten, einfach mal testweise, weil wir arbeiten komplett ohne Stellenausschreibungen, im Akquisitionsprozess der Bewerber, dass das deutlich weniger gut funktioniert. Das ist ein Minimum der Conversions, die da nur noch dabei hinten rauskommen. Und insofern sehen wir da natürlich, dass das Kulturthema einfach auch die Bewerber auf dem richtigen, wie sagt man, Fuß erwischt oder so. Mhm. Und das andere ist aber auch, wir machen auch da viel Pressearbeit. Das ist ein wichtiges Thema. Wir haben natürlich auch wichtige Themen, über die wir sprechen können. Das sind für uns natürlich dann auch, gerade wenn wir über Unit Economics sprechen, wahnsinnig starke Zahlen letzten Endes. Ja, wenn du zum Beispiel siehst, du gehst viel in die Finance-Industrie, kannst du natürlich auch konkret Journals ansprechen, die im Finance-Bereich sind. Mhm. Und das geht auch erstaunlich zielgerichtet und es ist langfristig. Es ist anders als Performance-Marketing natürlich ein langfristiges Aufbauen von auch Traffic. Das andere ist aber auch, dass wir sehr, sehr viel über organisches Wachstum auf Social Media gehen. Und da konkret ja auch nochmal der Unterschied ist zwischen Interest Graph, Social Graph Netzwerken. Das ist eine Sache, die wir auch selbst lernen mussten, aber da wahnsinnig schnell einen großen Reach generieren konnten. Ja, also zum Beispiel im letzten Jahr einige Monate sogar größer waren als Indeed US, was ja, mega. Ne, wer kennt uns schon? Mhm. Ja? Und das funktioniert eben auf Interest Graph Netzwerken.
Wow. Spannend. Ja, also mega. Jetzt hast du schon einen Wettbewerber, glaube ich, genannt. Welche relevanten Mitbewerber habt ihr?
Also der Recruiting-Markt ist natürlich riesig. Mhm. Da muss man gar nicht drüber sprechen. Wir haben in Deutschland Mega-Player wie StepStone. Aber natürlich auch Xing. LinkedIn ist sehr kompetitiv. Die machen einen guten Job. Und es gibt natürlich viele Personalvermittler, die ein bisschen kleiner sind. Allerdings haben wir auch gesehen und wir haben uns den Markt natürlich auch makroökonomisch angeschaut, dass von jungen Unternehmen, die sich also in einem ähnlichen Setting entwickeln, wie wir das tun, am Ende nicht so viel da ist. Ja, also die Analysen haben gezeigt, dass es in Deutschland eigentlich nur um die 20 Unternehmen gibt im HR-Space, die mit mehr als 5 Millionen gefundet sind. Und da ist dann schon etwas wie Personio dabei. Ja, also die gar nicht Competitor zu uns sind. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal schauen, wie viele Competitor haben wir eigentlich, die eine ähnliche Funding-Situation haben wie uns, dann sind es zwei maximal. Mhm. Deswegen am Ende, so kompetitiv der Markt erscheint, so ist er es dann doch nicht. Mhm. Ja, und okay. Das ist erstaunlich. Also.
Und was ist euer USP? Also was macht ihr besser, wenn du es nochmal auf den Punkt kurz bringen willst?
Alles im Produkt ist auf die Bedürfnisse der Kandidaten ausgerichtet. Okay. Und wer den Kandidaten hat, gewinnt.
Super, danke. Wir wechseln zum nächsten Thema. Jetzt wird's persönlich. Also. ihr beide seid ja noch sehr jung, aus unserer Sicht. Also ziemlich jung. Also schon sehr jung. Habt aber schon sehr viel Verantwortung für euer Alter, für eure Mitarbeiter, gegenüber euren Investoren. Was bedeutet das für deine eigene Lebensplanung?
Ja, das ist eine herausfordernde Frage, denn Larissa und ich sind natürlich auch beide Frauen. Wir haben natürlich auch unsere Privatleben und das ist natürlich eine Herausforderung, weil man möchte ja alles tun, um das Unternehmen voranzubringen und möchte das natürlich auch in einen Einklang mit allen privaten Optionen und Möglichkeiten irgendwie vereinbart sehen. Und ich muss schon auch ganz ehrlich zugeben, dass das, was ich jetzt gerade mache, weil ich bin auch sehr, sehr viel unterwegs, ich gehe viel zu Veranstaltungen, dass das eine Sache ist, dieses viele Verreisen, dieses ständige Verfügbarsein, dass ich nicht weiß, ja, wie man das perspektivisch dann alles auch abbilden kann. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir da wahnsinnig unterstützende Investoren haben. Also ja. Ich erinnere mich, dass sogar mal einer sagte, wenn solltet ihr mal irgendwann Kinder bekommen, ja, so, dann baue ich euch einen Kindergarten.
Ja,
so
mega.
Was. Das war wirklich so eine Ansage.
Ja.
Wir erinnern ihn dann mal dran, wenn es soweit ist.
Ja, ich habe auch mal, als ich Vorstand war, gab es mal das Angebot, also wenn du eine Familie gründen willst, kannst du auch Teilzeit-Vorstand werden im SEP. Okay, let's have a look. Ja. Aber ich meine, wie empfindet, also tatsächlich stelle ich mir vor, da kriegt das auch von vielen Gründerinnen, die so ähnlich in eurem Alter sind, gespiegelt, dass das schon ein großer Stressfaktor ist, sich zu sagen, okay, ich fühle mich irgendwie eingezwängt zwischen meinem eigenen Wunsch, vielleicht auch eine Familie zu gründen und der Verantwortung, die ich eben in alle anderen möglichen Richtungen habe und auch einfach den zeitlichen Rahmenbedingungen, die du gerade beschrieben hast, ne?
Ja, obwohl das Interessante daran ist, ich glaube, am meisten steht man sich wahrscheinlich selbst
total
damit im Weg, weil ich muss ehrlich sagen, sowohl aus Investorensicht als auch aus Kollegensicht, als auch jetzt auch sozusagen im direkten Verhältnis mit Larissa als Mitgründerin, da würde jetzt, also keiner macht da in irgendeine Richtung Druck oder warnt vor einem bestimmten Szenario. Also ich glaube, es ist ehrlich gesagt der Anspruch an sich selbst, dass wir wollen unsere Ziele weiterhin übertreffen. Ja? Und dann ist es natürlich irgendwie die Angst davor, wie kriegt man das alles zusammen hin? Ja. Also ich glaube, am meisten ist man da wahrscheinlich das selbst das Problem. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja.
Mega Leistung. Wirklich, wirklich toll. Und mir stellt sich die Frage, du sagtest eben schon, du hast Unterstützung seitens der Investoren. Gibt es sonst MentorInnen oder gibt es Familie? Wer stärkt dich? Also wer hilft dir mit Rat und unterstützt dich? Dein Vater, sagtest du, das ist ein starker Austausch.
Ja, also das ist wirklich tatsächlich, das hilft mir sehr. An einigen Stellen auch, weil wenn man so gerade selbst in so eine Unternehmensgründung kommt, dann sind ja anfangs, also jetzt schon, wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, über was ich dann da panisch war und jetzt passiert das und es ist einem irgendwie egal. Und das hilft total, den Austausch zu haben mit jemandem, der dir dann sagt, komm, also das ist jetzt wirklich kein Weltuntergang hier.
Ja.
Aber natürlich sind unsere Investoren für uns schon sehr, sehr, die sind sehr wichtig für uns geworden. Also wir haben da einige, mit denen wir sehr, sehr engen Austausch haben. Ich glaube, da ist vor allen Dingen jemand, der uns sehr am Herzen liegt, auch Larissa, ist die Anna Kaiser. Die ist ein wirklich besonders herzlicher, verständlicher Mensch und sehr
verständnisvoller.
Verständnisvoller, das war das Wort, genau. Und das ist einfach für sie jedes Mal. Die hat diese Gabe, dass sie dem Gegenüber so ein wahnsinnig gutes Gefühl gibt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendwie, wenn es uns wirklich nicht gut geht und mit ihr sprechen, danach geht es mir einfach immer wieder gut. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Sie ist eine.
Ja, die ist ja auch total eingebunden noch.
Und genau. Ja. Also ich weiß auch nicht.
Wir sprachen ja auch über das Thema Coaching im Vorgespräch. Und da sagtest du so was Schönes. Also erste Frage wäre natürlich, nutzt du Coaching? Und du sagtest so schön, Coaching ist super, aber never for equity. Magst du da nochmal was zu sagen?
Ja, also bisher haben Larissa und ich uns tatsächlich nicht coachen lassen. Das ist aber ein Thema, das ich durchaus in Frage stellen würde. Ja, also jetzt was persönliches Coaching betrifft, dass man das vielleicht tun sollte. Was wir machen ist, wir machen EO, das ist diese Entrepreneurs Organization, jetzt seit einigen Monaten. Das ist ja auch eine Art von Coaching.
Ja,
beide. Beide in den jeweiligen Gruppen. Mhm. Genau, Coaching for Equity meinte ich eher auf der Ebene, dass wir im Rahmen der ersten Finanzierungsrunde, also es passiert, glaube ich, in der Regel, wenn man
ganz früh
mit Business Angels spricht, jetzt in der letzten Runde war das nicht mehr der Fall, dass wir immer wieder so Angebote bekommen haben, ich möchte gerne bei euch mit investieren, aber nicht gegen Cash, sondern gegen Coaching. Ja, ich mache irgendwie ein 30K-Ticket.
Brand for Equity.
Ja, ich schreibe auch gerade einen Gastbeitrag dazu für She Economy übrigens.
Ja.
Und das möchte ich total gerne ansprechen. Das ist ein Thema, da möchte ich wirklich jedem von abraten, denn in der Regel, also was wir jetzt hier sehen, ist, Wir haben ganz wundervolle Investoren, die alle den Marktpreis gezahlt haben, den fairen Marktpreis.
Deswegen heißt sie auch Angel.
Genau.
Ein Flügel ist Geld und der andere Flügel ist Know-how.
Also und Surprise, die machen trotzdem gerne Intros und helfen uns trotzdem gerne, ja, und wollen nicht irgendwie einen Special Deal dafür haben. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil ich glaube, es gibt genauso junge Gründer und Gründerinnen, die das nicht wissen und die sich dann sehr schnell davon überzeugen lassen, dass jemand sagt, Mensch, ich nutze für euch mein LinkedIn-Reach oder mache euch eine Intro oder so.
Und schon ist der Cap-Table kaputt.
Genau, ganz genau. So schnell geht das. Ja,
ja, schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, weil es in einer sehr frühen Phase doch ein durchaus häufiges Angebot ist.
Tatsächlich, ja.
Ja, sind wir schon auch eigentlich beim Thema so Coaching und so weiter. Im Moment ist die Situation für Startups ja nicht gerade besonders brilliant. VC-Funding ist deutlich zurückgegangen, die deutsche Wirtschaft performt nicht. Wir haben politisch so das ein oder andere Problem, auch mit der Umwelt. Viele Gründerinnen fühlen sich zurzeit sehr unter Druck. Auch die Gründer natürlich. Und auch, weil die Szene nach wie vor sehr glorifiziert wird. Spürst du das auch? Und wie gehst du damit um?
Also du meinst, dass der Markt gerade etwas ruhiger ist?
Der Markt ist halt gerade schwierig, also Funding zu bekommen, in eurem Fall jetzt nicht. Aber auch so dieses ganze shiny, happy, ne? Gründer sind toll. Und also du hast irgendwie zwei Marktdynamiken. Das eine ist, das Umfeld wird schwieriger in jeder Hinsicht.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wenn so die erfolgreicheren GründerInnen so als Superstars dargestellt. Das ist ja ein wahnsinniger Angang von außen, wo man ja dann selber auch immer den Eindruck hat, muss dem jetzt irgendwie entsprechen wahrscheinlich. Wie ist das so?
Ja, total. Also das ist interessant, weil ich habe das die letzten Monate in der Zeit, in der wir dann auch medial mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, total kontrovers wahrgenommen. Also gerade in der Zeit, in der man irgendwie tolle Nachrichten zu veröffentlichen hatte, irgendwie einen Preis oder sowas gewonnen hat, dass das selten das eigentliche Gefühl wiedergespiegelt hat.
Ja.
Also, dass man in solchen Zeiten eigentlich oftmals jetzt nicht besonders gut drauf war oder Sachen jetzt nicht besonders viel besser gelaufen sind oder als es in Zeiten war, in denen es vielleicht ein bisschen ruhiger war. Vielleicht manchmal sogar im Gegenteil, weil natürlich dann auch wahnsinnig viel Druck auf einmal auf einem lastet. Mhm. Auf einmal hat man eine gewisse, andere Podcasts diskutieren das eigene Geschäftsmodell, ohne dass man dabei ist. Ja,
ja, okay.
Dass sowas passiert dann auf einmal und man denkt, Mensch, ja, Wahnsinn, jetzt ist man da, jetzt ist man irgendwie präsent und jetzt muss man dem auch gerecht werden.
Mhm.
Und das setzt einen unter Druck und mir hat das auch nochmal gezeigt, wie sehr man sich auch nicht von anderen Erfolgsgeschichten zu sehr beeinflussen lassen darf.
Mhm.
Denn man sieht ja, wir wissen alle, wie LinkedIn funktioniert,
klar,
wie der Markt funktioniert. Man sieht ständig ja nur Erfolge überall, ja. Und, und das kann natürlich auch total belastend sein, wenn man das sieht. Und mir hat das gezeigt, dass nur weil irgendetwas nach außen besonders shiny und glamourös wirkt, das noch lange nicht bedeutet, dass es innen auch so ist. Und ich glaube, das ist war für mich eine sehr wichtige Lernerfahrung. Und,
ein Schritt tiefer zu gucken, ist eigentlich das Interessante. Und das würde jetzt auch mich tatsächlich zu der Frage bringen, gehst du in Netzwerke, wo du darüber sprichst?
Also tatsächlich, also ich spreche jetzt öffentlich jetzt bei euch das erste Mal darüber.
Mhm.
Und ja, also nein, ich spreche bei euch jetzt das erste Mal darüber.
Ich hatte eine ähnliche Situation, wo ich mit, sage ich mal, eher so größeren Hürden umgehen musste, angefangen zu meditieren und mache es tatsächlich seitdem auch regelmäßig auch in der Gruppe und so. Und mich mit Buddhismus zu beschäftigen, hast du so Tools, die du einsetzt, Mindfulness, was auch immer, Yoga, Spazierengehen, die dir dabei helfen?
Also ich habe einen persönlichen Bezug zum Glaube, das hilft mir sehr.
Mhm.
Das habe ich aber schon immer, seit meiner Kindheit. Das gibt mir auch sehr viel Kraft. Das andere ist, ich spaziere ganz, ganz viel durch Berlin, die ganze Zeit.
Ja.
Also ich hatte schon mal Tage, da bin ich 15 Kilometer spaziert an einem Tag.
Ja.
Und ich mache Pilates. Und das mache ich sehr gerne.
Oh, das ist so ein toller Sport.
Ja, danach hat man das Gefühl, dass der ganze Körper einmal bewegt wurde, so alles.
Alles ist warm und alles.
Ja, es geht mir danach immer so gut. Ich bin dann immer so wirklich, ich gehe auch so gern hin und danach fühle ich mich wirklich, alles im Körper ist einmal so in Gang gesetzt sozusagen.
Cool. Nicht neu, aber nicht weniger relevant. In der Venture Capital Szene gibt es nach wie vor wenige Trackwriterinnen, also Entscheidungsträgerinnen. Wie hast du das erlebt?
Ja, das ist korrekt. Das ist total korrekt. Ich muss allerdings sagen, also zum Beispiel bei Cavalry, in dem ersten Call war Stefan auch mit Sina zusammen da. Sina ist ja eine Frau, wie der Name schon sagt. Das war total schön. Und jetzt auch bei Cavalry muss ich sagen, ich bin da mit wahnsinnig vielen in Kontakt, die auch wie die Eva, ja, oder wie Clara, die dann ein ganz tolles Plattform-Thema aufbauen. Deswegen, ich habe schon das Gefühl, dass das besser wird, aber natürlich 100% gebe ich dir recht, wenig Frauen da. Allerdings, ich hatte ja auch eben gesagt, dass ich mit ein paar ausgewählten VCs auch sehr regelmäßig spreche, also irgendwie alle 6 bis 8 Wochen. Mhm. Und da gibt es auch einige zu nennen. Zum Beispiel, ich bin großer Fan von der Steph von Notion, die ist General Partner in London. Die ist wirklich eine Maschine, die Frau. Ja. Ich finde die großartig. Ja, also deswegen, ich glaube, wir haben schon ein paar super Beispiele von Frauen in VCs.
Aber wenige, und ich meine, klar, Eva und Juliane sind natürlich, Clara und Juliane sind natürlich im VC, aber die entscheiden ja nicht, wer jetzt Geld bekommt. Wie war das beim Fundraising? Gab es da tatsächlich auch Frauen, die, also außer Steff, wie viele gab es insgesamt, die dann tatsächlich auch entscheiden konnten, ob ihr jetzt Geld bekommt oder nicht? Ja, beziehungsweise die Frage ist eigentlich gar nicht, ob wie viele das waren, sondern ob es anders war, wenn ihr mit Frauen gesprochen habt, als wenn ihr mit Männern gesprochen habt.
Im VC, ich habe wirklich tatsächlich mit wenigen Frauen gesprochen. Ich muss allerdings jetzt auch konkret sagen, zum Beispiel in dem Fall mit Cavalry, also klar, Stefan ist natürlich der Partner, der da im Team entschieden hat. Aber ich hatte den Eindruck, also auch in den Gesprächen, die wir hatten, war ja dann eben sozusagen eine weibliche Analystin dabei. Die war absolut gleichberechtigt und ich glaube, dass der Stefan da sehr genau hingehört hat, was sie sagt und was ihre Meinung ist. Und insofern habe ich dann nicht den Eindruck, dass da die weibliche Komponente gefehlt hat.
Das also insgesamt nicht in dem ganzen Venture.
Aber ich habe natürlich mit total wenigen Frauen gesprochen. Ich glaube, das lässt sich auch nicht schönreden. Nee. Also so ist es. Ja, total.
Aber du machst den Eindruck, also es wäre es für dich alles angenehm gewesen. Das ist ja auch eine tolle...
Also ich glaube, also dadurch, dass ich jetzt natürlich auch noch nicht mit... Ich habe nicht mit hunderten VCs gesprochen. Ich habe vielleicht in meinem Leben mit 15 VCs gesprochen. So. Und das waren immer Gespräche, die... Also dadurch, dass wir jetzt auch nie so richtig ins Fundraising gegangen sind, ins VC-Fundraising, waren das immer Gespräche, die sehr auf Augenhöhe waren. Also wir haben eigentlich auch selten... irgendwas gepitcht. Also es war eigentlich immer so, lass uns doch mal, zum Beispiel, das habe ich an der Steph so geliebt, ja, oder mag ich immer noch so sehr. Wir sind in dieses Gespräch reingegangen und wir reden makroökonomisch über den HR-Markt. Ja. Und dann erzähle ich ihr, was gerade bei uns so läuft und was die Probleme sind. Und dann sagt sie, was sie hat ja auch verschiedene Board-Positionen und so weiter. Das ist ein total netter Austausch auf Augenhöhe. Ja. Und deswegen habe ich... Ich weiß nicht, und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen wahrgenommen.
Ja, toll. Ja. Das ist doch schön zu Message.
Genau. Ja. Nun seid ihr in den zwei Jahren irre weit gekommen. Echt mein Glückwunsch. Jetzt muss ich aber doch fragen, gab es da noch Hürden?
Ach ja.
Zum Glück sagst du jetzt, ach ja.
Oh je, yeah. Ja, viele. Wahnsinn. Also das fängt auf so vielen Ebenen an mit persönlichem Wachstum. Also man weiß ja eigentlich nichts, wenn man anfängt. Ja, man denkt dann immer, man hätte Ahnung, aber hat man ja nicht, natürlich nicht.
Hey, du hast ein PhD in Mathe.
Ja, aber trotzdem, ja, Glückwunsch, das ist dann auch irgendwie sehr anders als das, was ich jetzt mache. Mhm. Und also allein schon jetzt diese Phase, in der wir sind, eine totale Hürde ist. Letztes Jahr war alles so Kreativ-Startup. Ja, man muss probieren, was ist der richtige Kunde und was, wie kann ich verkaufen und auf allen Ebenen irgendwie probieren. Und das ist ja auch das, was Startup charakterisiert, so ein bisschen kreativ sein zu dürfen. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt kommt die nächste Phase Unternehmen und die nächste Phase Unternehmen erfordert Struktur. Das heißt, du musst dein Unternehmen auf ein neues Level heben. Ja, woher sollen wir denn wissen? Ja, genau. Wir brauchen klare Strukturen, um das jetzt zu skalieren. Und das ist nicht mehr das, was nach einem sexy Startup klingt, wenn du sagst, ich muss jetzt eigentlich Strukturen schaffen. Allein das erstens zu realisieren, dass dafür jetzt der Zeitpunkt ist, aber zweitens das dann auch umzusetzen entsprechend, die richtigen Leute einzustellen.
Ja, das müsst ihr ja können. Sorry. Ja,
aber das zu verstehen, das ist total wichtig zu verstehen, dass Phasen, und das ist ja eine ganz andere Sache als Recruiting, was wir für unser ICP machen. Ja, klar, das sind ja normalerweise etablierte Firmen, die brauchen
klar.
Für uns zu verstehen, wann brauchst du wie die richtigen Leute? Ja, am Anfang sind es vielleicht Generalisten, um dann zu skalieren, musst du vielleicht mehr Experten investieren. Ja, was ist wann auch das richtige Profil? Wie musst du es entwickeln? Bist du überhaupt eine Organisation, die Menschen entwickelt, oder bist du eine Organisation, die Menschen dafür bezahlt, dass sie entwickelt sind und die dir etwas beibringen? Das ist eine Wahnsinnsherausforderung.
Aber da habt ihr bestimmt Support auch von euren Angels und VCs, oder? Also die sind ja jetzt aus dem Bereich und schon weiter, also länger auf der Welt und mit größeren Unternehmen.
Das zum Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, das hat die Constanze Buchheim uns gesagt. Sie hat gesagt, passt auf, es ist jetzt die Zeit zum Skalieren. Ihr braucht ganz klare Strukturen im Talentteam, im Vertriebsteam, im Produktteam, ganz klare Strukturen. Und das war, es war auch so ein Eye-Opener. Ja. Das ist jetzt vorbei mit Testen. Das müssen wir machen.
Also ich gebe zu, Annika, ich mache mir da wenig Sorgen und frage jetzt natürlich, wo soll es hingehen in den nächsten Jahren? Was ist dein Ziel oder euer Ziel?
Also ich glaube, wir müssen jetzt dieses Jahr schauen, dass vor allen Dingen wir die KI-Systeme signifikant weiterentwickeln, weil da haben wir einen großen Vorsprung, haben wir auch jetzt schon zu vielen. Wir wissen ganz recht genau, was die Competitor machen, auch weil wir immer sehr offen im Austausch sind. Wir teilen sogar unsere Ansätze, unsere Technologien auch mit den großen Competitoren, weil das ist für uns, der Austausch ist für uns schon immer wichtig gewesen und wir hatten auch nie das Gefühl, mag man jetzt als naiv beschreiben, dass uns da in irgendeiner Form schnell irgendwas weggenommen werden kann. Deswegen, wir waren da immer offen. Das werden wir auch weiterhin sein. Das bedeutet aber auch, und gerade in der Produktentwicklung ist es ja so eine Sache, das klingt immer alles so sexy, aber letzten Endes ist es auch sehr, sehr viel Fleißarbeit, gerade was KI-Systeme betrifft, ja, Datenaufbereitung und all diese Themen nehmen 60% der Zeit der Engineering-Arbeit ein. Ja, die Bias ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da das Feature-Design entsprechend modelliert und so weiter. Das sind große Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Denn letzten Endes, was ja die große Chance im Recruiting ist, ein gutes Produkt zu machen. Denn die meisten, also in der Regel ist Recruiting kein richtiges Produkt. Wenn wir das productizen können, dann steht uns, glaube ich, die Welt offen. Und da wollen wir hin.
Sehr cool. Du hast ja jetzt schon ganz viel Gold mit uns geteilt, aber vielleicht hast du noch ein paar Top-Tipps für andere Gründerinnen, die noch nicht ganz so weit sind wie ihr.
Das erste ist, ich glaube, da habe ich auch schon einige Male drüber nachgedacht, ich glaube, man darf sich sehr authentisch als Mensch erleben lassen. Also das klingt vielleicht so ein bisschen komisch,
ist toll.
Ich finde, es ist sehr schön, wenn man den Menschen zugewandt sein kann und wenn man den Menschen zuhört und sich einfach so total so gibt, wie man ist und nicht so sehr Angst davor hat, wie es sein könnte, wenn man falsch wahrgenommen wird. Also sich einfach erleben lassen, so wie man ist. Das hat mir immer eigentlich sehr viel geholfen, viele Menschen zu treffen und von vielen Menschen auch zu lernen. Das war immer schön. Einfach dem Menschen zugewandt zu sein. Das andere ist aber auch, in die Gründerbeziehung zu investieren. Also das haben wir auch gelernt. Also auch Larissa und ich, ihr habt eben nach Hürden gefragt. Wir hatten auch nicht immer nur gute Zeiten. Also wir haben es auch schwierig gehabt und haben es immer noch auch schwierig, logisch. Aber am Ende ist das Allerwichtigste. Also man kann vieles lösen. Man kann Departments ändern, man kann umstrukturieren, man kann sogar Ideen ändern, man kann Pivots machen und all das. Aber das Gründerteam muss stabil sein. Wenn das nicht stabil ist, funktioniert gar nichts. Und wir haben gelernt für uns, das fand ich total interessant, wir funktionieren nicht gut zusammen, wenn wir wenig Zeit miteinander verbringen. Ach, und das war total interessant, weil wir dann, also das ist dann passiert, so wie das Team ist gewachsen, Larissa und ich haben auch 30 Meter Raum zwischeneinander gehabt oder 40 sogar oder so. Jeder hat seine Teams, wir haben irgendwie nur noch nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Dann wurde die Beziehung schlechter. Und dann haben wir gelernt, wir müssen mehr Zeit miteinander verbringen. Und wir haben jeden Tag, nicht jeden Tag, um Gottes Willen, aber den Montag ab 16 Uhr für uns blockiert, um alle strategischen Themen zu besprechen. Und wenn aus irgendeinem Grund nicht genug Themen da sind, dann sprechen wir auch privat. Und das versuchen wir auch so gut wie geht, wie möglich nicht ausfallen zu lassen. Denn diese Zeit untereinander, die ist sehr, sehr wichtig. Die haben wir sehr zu wertschätzen gelernt.
Toller Tipp. Ja.
Und vielleicht eine letzte Sache. Am Ende, ich glaube, man muss wirklich belastbar sein. Und das ist eine Sache, die einen ja auch immer so ein bisschen runterziehen kann. Also dann ist wieder was schiefgegangen oder irgendwas hat nicht geklappt. Das passiert ja jeden Tag 10 Mal, dass irgendwas nicht klappt. Ja, so. Und man kann sich jedes Mal, wenn man will, davon runterziehen lassen. Und was mir total dabei hilft, ist auch mal mit anderen Menschen drüber zu sprechen, weil dann merkt man, jeder hat die gleichen Probleme. Jeder hat die gleichen Probleme. Und dann kann man viel besser damit umgehen, dass man weiß, okay, das passiert nicht nur gerade mir, sondern 100 anderen Gründern in Berlin genauso.
Ja.
Und das ist für mich auch ein wahnsinniger Mehrwert, dass man mit diesem Thema, wie geht man eigentlich mit dieser Last um, eine gute Lösung findet, die einen vielleicht auch mal ein bisschen Humor da reinbringt und man so denkt, ach komm, da kann man vielleicht auch mal drüber lachen.
Ja, toll, sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch.
In deinem busy Gründerleben.
Hat sehr Spaß gemacht.
Vielen Dank, Annika. Ganz toll. Ich fand das sehr, sehr spannend und ich glaube auch super nutzwertig für die Hörerinnen. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned!